down, set, ranked.
Eine neue Folge Ranked, eine neue Folge Downset Talk. Ihr hört den offiziellen NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Der jetzt schon ein paar Tage zurück aus dem Urlaub ist. So lange schon, dass wir schon eine Bonusfolge aufgenommen haben, Anfang der Woche. Denn Adrian war im Urlaub und deshalb konnten wir keine Shortfolge zu den Blockbuster-Trades in der NFL aufnehmen. Miles Garrett zu den Rams, AJ Brown zu den Patriots. Aber wir haben eure Fragen zu diesen beiden Trades beantwortet in einem Q&A exklusiv bei RTL Plus. Könnt ihr aber alle kostenlos bei RTL Plus hören. Und jetzt hört ihr hier eine neue Folge Ranked, und zwar die vierte und letzte Folge für dieses Jahr. Und die allererste Folge Ranked zum Thema Cornerbacks.
Habe ich null erwartet. Also wir haben euch ja abstimmen lassen. Alle Supporter im Discord durften abstimmen. Wir haben vier Positionen zur Auswahl gestellt. Du und ich haben vorher noch drüber gesprochen. Naja, wahrscheinlich wählen die meisten eh wieder doch Edge Rusher, vielleicht Titans.
So. Genau, meine Vermutung war
du
eher
Titans. Genau, ja. Ich dachte Edge Rusher, ja, beide falsch. Ja. Es waren die Cornerbacks und es war nicht mal knapp. Ich glaube, es war wirklich ein deutlicher Abstand am Ende für die Cornerbacks. Ist ja, also, ich fand's cool. Es war ganz anders. Es war eine Herausforderung. Ich fand es war echt eine Herausforderung, das mal anzugehen, so, weil man natürlich schon so einen gewissen Pool irgendwie im Kopf hat. Aber dann wirklich mal so nachzudenken, ja, wen habe ich denn so als 13-besten Corner aktuell in der NFL?
Ja, das Ding ist, über den 13-besten werden wir wahrscheinlich nicht allzu viel sprechen. Also wir sprechen bestimmt auch noch über ein paar, die es jetzt nicht in die Top 10 geschafft haben. Ich war überrascht, wie deutlich es dann am Ende für mich war. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass wir vor allem an der Spitze jetzt große Unterschiede haben. Das werden die gleichen Namen sein.
Auch. Also für mich war am Ende dann die Top 9, nicht zwangsläufig in der Reihenfolge, aber die 9 Namen, die ich quasi auf 1 bis 9 habe, die sind für mich nicht diskutabel. Die müssen in der Top 10 sein, in meinen Augen. 10 kann man diskutieren. 10 hatte ich. 1, 2, ja, 2 bis 3, die man dann auch alternativ hätte reinpacken können. Aber 1 bis 9, da hätte ich, also wenn du einen von denen nicht dabei hast, will ich die Begründung hören.
Es kann gut sein, weil ich glaube, ich habe einen in der Top 9, mit dem man jetzt nicht unbedingt rechnet.
Okay.
Aber wir wollen gar nicht so viel im Dunkeln rumtappen. Ich fand's, es wird spannend. Es wird auf jeden Fall spannend. Mhm. Ich war dann, überrascht, wie leicht es mir zumindest an der Spitze gefallen ist oder wie klar und deutlich ich es da fand. Aber das kann natürlich komplett subjektiv sein. Deswegen machen wir auch beide wieder jeder unsere Top 10, die wir nicht kennen, vom anderen. Wir haben beide eine Top 20 gemacht und dann wird es am Ende auch wieder eine Konsens-Top 10 geben, zum allerersten Mal mit den Cornerbacks. Also wir wollten da halt auf jeden Fall einfach mal ein bisschen Variation reinbringen.
Genau.
Weil bei den Edge-Defendern tut sich halt auch Jahr für Jahr nicht wahnsinnig viel. Da gibt es schon so eine klare Top-Gruppe und dann wechseln die halt vielleicht mal hier und da einen Platz. Deswegen wollten wir euch die Möglichkeit geben, da ein bisschen frischen Wind reinzubringen, und das habt ihr auf jeden Fall gemacht. Die Top 10 Cornerbacks starten auf Platz 10 mit wem, Adrian?
J.C. Horn von den Carolina Panthers.
Ist bei mir rausgefallen.
Wie weit?
Platz 15. Also okay, schon ein gutes Stück.
Das ist schon ein Stück.
Weil dafür waren die letzten 2 Jahre, waren das 2 Jahre? Also letztes Jahr war nicht gut, und das Jahr davor meine ich auch nicht gut.
Das Jahr davor war so up and down. 23 war ja das, was er gespielt hat, Beste, aber hat halt nur irgendwie 5-6 Spiele gemacht, verletzungsbedingt. Immerhin das, er war jetzt zumindest fit die letzten beiden Jahre, das ist ja schon mal was Positives bei seiner bisherigen Karriere. Ist aber auch der eine, wo ich am wenigsten diskutiere. Also 15 ist schon sehr weit für mich. So, aber alles zwischen 10 und 12, 10 und 13, also bin ich jetzt bei Horn wirklich auch frei. Da gibt's, finde ich, wie gesagt, mehrere Kandidaten, die auf 10 sein könnten. Erstmal, das Talent natürlich ist absolut da. Müssen wir, glaube ich, bei J.C. Horn nicht drüber sprechen. Er ist halt auch so der Cornerback-Typ, der echt viel Spaß macht. Ich habe mir, glaube ich, am meisten nochmal angeguckt von Spielern jetzt für diese Rankings, einfach weil man halt jetzt auf Cornerback spezifisch ja auch doch nicht immer so viel achtet in der normalen Übertragung. Und ich war wieder so mehrfach so, ey, wenn der on ist, dann hat er so ein paar richtig mit die spektakulärsten Plays auf der Position. Was ich mir aber auch nochmal angeguckt habe,
also,
und was ich auffällig fand, war, es waren mir zu viele Plays, wo er diesen Ticken zu spät ist. Also wo er ein bisschen zu viel Separation in der Route zulässt, wo er so ein bisschen so ein Ticken zu spät auf den Catchpoint triggert, solche Sachen. Und dann auf der anderen Seite halt wieder Plays, bei denen er super eng spielt, Receiver Richtung Sideline bearbeitet, super robust am Catchpoint und Plays da macht. Also das ist halt auch so ein bisschen seine Karriere bislang. Du hast tolle Hochs, du hast viel so zwischendrin, du hattest am Anfang vor allem viele Verletzungen. Für das, wie wir es hier ranken, haben wir jetzt nicht nochmal gesagt, aber es geht ja darum, wie wir die Spieler für die kommende Saison, für ein Jahr im Vakuum draften würden, war er derjenige von denen, die bei mir nicht Top 9 sind, wo ich am ehesten glaube, der kann ein Nummer 1 Corner, ein legitimer Nummer 1 Corner sein für ein Jahr.
Ja, grundsätzlich muss man ja sagen, dieses Thema nur für dieses kommende Jahr ist bei den Cornerbacks fast irrelevant, weil es eine unglaublich junge Spitze und es macht auch komplett Sinn. Das wollte ich eigentlich eingangs nochmal sagen. Wir hatten wirklich jetzt jahrelang Dürre auf Cornerback. Mhm. Wir hatten immer Elite-Cornerbacks, also seit wir das hier machen und auch schon davor, so ein, zwei Elite-Corner oder so eine klare Nummer eins, wirklich so einen absoluten Shutdown-Corner. Das war dann halt dann zum Ende dieser Phase, die ich jetzt anspreche, Richard Sherman. Und als der nicht mehr gut war und dann aufgehört hat, dann kam lange nicht mehr so richtig die Elite, diese Elite-Corner nach. Aber jetzt kommt halt gerade wirklich eine junge Welle, die alle 2, 3, 4, maximal 5 Jahre, so wie J.C. Horn in der NFL sind, die so alle Mitte 20, teilweise in Richtung Ende 20 unterwegs sind, die halt wirklich alle richtig gut sind.
Haben wir auch gesehen an den Verträgen, ne? Also das war ja auch ein Thema, dass die Top-Verträge so lange stagniert haben auf der Position, wo eben nicht jetzt der nächste irgendwie Market-Setting-Deal dann kam und das hat echt eine Weile gedauert.
Ey, die Top-Verträge auf Corner sind wirklich grotesk, wenn du dir da mal so das Durchschnittsgehalt anguckst. Wer da alles mit unter den Top-Namen ist? Ich habe nämlich einmal noch nachgeschaut, weil wenn man so das erste Mal so ein Positionsranking im Detail macht, habe ich immer so ein bisschen Angst, vergesse ich hier jemanden, der vielleicht irgendwie die letzte Saison komplett ausgesetzt, verletzt war, nicht dabei war, vergesse ich hier irgendwer? Und dann dachte ich mir, gucke ich mal an, wer so Top-Verträge hat. Ich versuche das hier nochmal schnell zu recherchieren, um da ein, zwei Namen vielleicht zu nennen, die so mit in den Top, unter den Top-Namen sind. Deron Bland. Super gealtert. J.C. Horn tatsächlich, Top-4-Vertrag. Dann hast du aber immer noch einen Jalen Ramsey mit drin. Ein AJ Terrell.
Der nicht mal mehr Corner mehr spielt.
So.
Aber ja, oder nicht richtig.
Alonte Taylor. Tyson Campbell ist Platz 12. Jalen Johnson dank einer Saison. Also, da sind wirklich Carlton Davis.
Aber die kommen ja jetzt Paulson alle. Also ein, zwei von denen haben ja schon ihre Verträge.
Genau, und, klar. Aber das zeigt halt so ein bisschen, wo die Cornerbacks so in der NFL, also auf welchem Level wir uns bewegt haben, die dann eben diese Top-Verträge bekommen haben. Also für mich, das Ding mit J.C. Horn ist, das waren halt in meinen Augen zwei zu schlechte Jahre. Und vor allem, klar, Cornerbacks in Zahlen zu messen. Ich finde, es gibt ein paar Statistiken, die man ganz gut heranziehen kann, auch für eine Vergleichbarkeit. Aber in zwei Total Stats war er halt wirklich nicht gut zwei Jahre lang, die schon eine gewisse Rolle spielen, nämlich einmal zugelassene Touchdowns und auch Strafen. Ne? Also bei Cornerbacks sind Strafen einfach auch wirklich ein zentraler Punkt. Er hatte 2024 hat er 12 Strafen, 2025 9 Strafen. Aber dann gleichzeitig in diesen beiden Jahren zusammengerechnet 11 zugelassene Touchdowns. Wir kommen nachher zu ein paar Leuten, vor allem einem, der weniger als die Hälfte in 4 Jahren zugelassen hat. Also, das ist dann halt zu sehr Hit and Miss.
Ja, das ist auch völlig fair. Also deswegen ist kein, ich habe hier nach, also zwischen 9 und 10 auch wirklich einen klaren Cut, weil, was ich gerade gesagt habe, die meine Top 9, die gehören für mich definitiv alle rein. Ich werde jetzt noch nicht sagen, wen ich noch auf 10 Betracht gezogen habe, weil ich jetzt nichts spoilern will, aber werden wir nachher bestimmt drauf kommen. Vielleicht hast du ja jetzt auch gleich einen von denen auf 10.
Kamari Lassiter.
Ja, das ist einer davon. Der ist meine 12.
Ja. Ja, dann bin ich gespannt. Du hast einen dann wahrscheinlich mit in der Top 9, den ich, obwohl, es könnte noch hinkommen. Also Kamari Lassiter ist mein Platz 10. Mhm. Einer von den beiden sehr, sehr guten Texans, Outside Cornern. Und wenn man ehrlich ist, war er letztes Jahr der bessere von den beiden. Derek Stingley, der andere. Der hatte jetzt, also Lassiter hatte jetzt 2 gute Jahre. Auch ein bisschen Hit and Miss, ne? Also 9 Touchdowns in 2 Saisons, die auf seine Kappe gehen. Dafür halt auch die Vorzüge eines Ballhawks, nämlich 8 Interceptions, 20 Pass-Breakups, Playoffs inklusive. Also wirklich dieser richtige Ballhawk, aggressiv. Mhm. Und wir haben uns beide nochmal viel von den Spielern dann auch angeschaut, weil man da natürlich auch All-22 schauen muss, um Cornerbacks einigermaßen analysieren zu können. Ich finde, Kamari Lassiter hat Receiver-like Ball-Tracking-Skills. Mhm. Das ist crazy, wie der seine, also Routes kann man es ja nicht nennen, er läuft ja nur hinterher sozusagen, aber wie er dann gleichzeitig noch seinen Bewegungsablauf auf die Flugkurve des Balls anpassen kann. Der steht so oft am Ende richtig, im Gegensatz zum Receiver. Also weißt du, der kommt den Bällen entgegen.
Weißt du, was ich krass fand? Ganz kurz, was ich krass fand, ich finde, beide Texans Cornerbacks haben das. Also wir werden ja über Stingley noch sprechen. Ich finde, das fällt bei beiden auf. Und ich meine, das ist natürlich irgendwo auch eine Instinktsache und was, was du mitbringst. Und offensichtlich was die Texans dementsprechend auch priorisieren. Aber vielleicht auch was sie richtig gut coachen. Also vielleicht ist das auch ein Preparation-Thema, sowas. Weil das ist was ich mir jetzt bei beiden noch mal aufgeschrieben hatte. Das ist eine Qualität, die einfach beide haben. Und ich finde es bei beiden auffällig, weil du es nicht bei jedem, zumindest nicht in dem Ausmaß siehst. Und gerade Lassiter, der kam ja in die NFL und das große Thema war, hat er genug Speed für Outside? Er hat halt nicht diese krassen athletischen Tools wie andere. Ja,
und ich finde,
aber
das
kompensiert
sieht
es halt. Man sieht es auch, genau. Deswegen finde ich so 10 bis 12 ist genau seine Range aktuell. Aber er kompensiert es halt, oder viel davon zumindest, mit der Antizipation und dem Spielverständnis.
Ich finde, das sieht man schon krass. Also ich habe mir Stingley und ihn quasi hintereinander angeschaut. Und man sieht schon, auch was den Antritt vor allem angeht, die Dynamik, die Explosivität. Ja. Da ist er nicht ansatzweise auf dem Level, aber trotzdem diese Tracking-Skills, Ball-Tracking-Skills, das ist schon stark und auch noch sehr jung, entwicklungsfähig. Also den ziehe ich dann einigen, teilweise auch älteren Spielern vor in dieser Range.
Okay, das ist ein schöner Übergang. Vielleicht ist dann meine Nummer 9 einer von denen, wo du sagst, da ziehst du den anderen, den jüngeren Spieler vor. Ich finde, er gehört aber noch rein, auch wenn ich das Argument sehe dafür, dass er auf dem absteigenden Ast ist, nämlich Denzel Ward.
Oh, ich dachte, du nennst einen anderen Namen. Aber ja, Denzel Ward habe ich nicht ganz mit drin, mein Platz 13.
Ist fair. Ich finde, er gehört noch rein, weil ich finde, er ist immer noch ein richtig, richtig guter Cover-Corner. Du siehst halt schon und du siehst auch bei den Zahlen, wir kommen in den Herbst der Karriere.
Ja.
Der ist jetzt 29. Der hatte in vielen Bereichen, was so Statistik angeht, hatte der seine schlechteste Saison. Passer-Rating, das höchste zugelassene für ihn in einer Saison. Die höchste Reception-Rate, die er zugelassen hat seit 3 Jahren. In den letzten beiden Jahren jeweils auch die höchste Miss-Tackle-Rate seiner Karriere. Also man hat schon das Bild von einem Corner, das ist ein Prime. Und in seiner Prime war er halt der zweit-, dritt-, vielleicht sogar der beste teilweise Corner in der NFL. Dessen Prime jetzt schon ein Stück weit auch vorbei ist. Wir ranken jetzt nur für ein Jahr. Wenn jetzt irgendwie für 2 oder 3 Jahre oder sogar noch länger, hätte ich ihn nicht dabei. Aber für ein Jahr ist er für mich, als ich ihn jetzt auch nochmal angeguckt habe, also es gibt einfach wenige Cornerbacks und alle, die, finde ich, das noch besser machen, habe ich hier höher auf der Liste, die so enge Coverage spielen können, wie Denzel Ward. Also diese, ich meine, der kam ja mit einem crazy Speed auch in die NFL. Den hat er jetzt nicht mehr ganz so, aber er ist immer noch sehr, sehr explosiv. Er hat immer noch diesen Make-up-Speed. Er hat immer noch diese Agilität und diese Movement-Skills einfach. Muss man ehrlich sagen, ein herausragender Run-Defender oder ein toller Tackler war er jetzt noch nie. Das war noch nie seine Stärke. Aber eben als Cover-Corner, einen, den ich da außen hinstelle, 1 gegen 1 covern lasse, der ja auch über die Jahre so viel 1 gegen 1 gespielt hat, wahrscheinlich mehr als fast jeder andere Spieler hier auf der Liste, da sehe ich ihn immer noch. Und da gehört er für mich immer noch mit dazu.
Ja, da mache ich mir zu sehr Gedanken, wie viel besser das jetzt nächstes Jahr wird in einer Defense, die wahrscheinlich jetzt auch durch den Abgang von Miles Garrett nicht besser geworden ist. Gut, Adverse bringt auch wieder Qualität rein, aber könnte sein, dass man so 1 gegen 1 Situation etwas länger halten muss als zu Zeiten von Miles Garrett. Das wird ihm nicht entgegenkommen. Und ja, also das Thema Run-Defense, Tackling, also jemand, der sich über 2 Jahre konstant bei knapp 20% Miss-Tackle-Rate aufhält.
Da haben wir aber ein paar. Da kommen noch ein, zwei andere Kandidaten auch.
Umso höher schätze ich die, die da sicher unterwegs sind. Aber ja, das sind halt diese Leichtgewichte, ne? Also die etwas schmaleren. Ich meine, Denzel Ward ist jetzt auch nicht der allergrößte, ganz und gar nicht auf der Position. Ja. Das ist dann halt einfach, ja, sozusagen die Pille, die du schlucken musst in dem Fall, wenn du diese agilen Cornerbacks eben haben willst. Denzel Ward bei mir knapp nicht mit drin. Bei dir Platz 9 sogar. Das bedeutet, ich habe jemanden in der Top 8 wahrscheinlich sogar, den du gar nicht mit drin hast. Und ich sage jetzt schon mal, wahrscheinlich ist das sogar der Spieler, der von mir einen Stern bekommen hat. Oh, also einen halben Extrapunkt bekommt im Zweifel. Okay. Platz 9 ist derjenige aber noch nicht, das ist Cooper DeJean.
Oh, Platz 9.
Hättest du höher gedacht?
Hätte ich definitiv höher gedacht. Habe ich auch deutlich höher.
Deutlich höher? Hey.
Ich habe den auf Platz 4.
Ich bin ja hier der große Cooper DeJean-Fan Runde.
Eben.
Aber ich will nicht wieder die Rollendiskussion aufmachen. Aber ich finde gerade bei Corner finde ich es noch mal einen Ticken wertvoller, ein guter Outside-Corner zu sein, anstatt, im Fall von Cooper DeJean, der beste Slot-Corner. Also es ist mein höchster reiner Slot.
Ja, definitiv.
Also bei dir logisch, aber auch bei mir.
Keine Frage, ich habe gar keinen anderen reinen Slot in der Top Ten.
Also ich hätte gedacht, dass du mit deiner Anmoderation gerade über Marlon Humphrey sprichst, der jetzt auch kein reiner Slot ist, der auch Outside spielen kann, ne? Aber
da zum Beispiel bei Humphrey sehe ich die Gefahr, dass der richtige Drop-Off jetzt schon da ist, deutlich größer als bei Denzel Ward. Deswegen steht gar nicht dabei.
Ja, dafür hat er in meinen Augen halt zu konstant 8 Jahre lang gespielt. Denzel Ward.
8 Jahre ist lange Zeit für einen Corner.
Das stimmt, das kann gut und gerne passieren. Aber ich habe ihn auch nicht in der Top 10, aber knapp draußen. Ich glaube sogar knapp vor Denzel Ward, ein Platz oder so. Kann ich gleich nochmal nachschauen. Aber Cooper DeJean, ja, wie gesagt, ich glaube, also ich habe mir dann am Ende, ich hatte ihn viel höher. Und dann kam ein Outside-Corner nach dem anderen, wo ich gesagt habe, okay, wenn du mir wirklich die Pistole auf die Brust setzt und sagst, wen will ich im Vakuum lieber im Team haben, bin ich am Ende dann trotzdem bei den sehr guten Outside-Cornern gelandet, anstatt bei Cooper DeJean. Ich fühle mich jetzt richtig schlecht hier.
Das ist super witzig, weil sich unsere Receiver-Diskussion hier gerade umdreht. Wo ich ja die Outside-Leute mehr den Bump gebe. Ich sehe den Punkt. Ich finde halt das Argument für Cooper DeJean und warum er auch jetzt der einzige Slot-Corner ist, den ich hier mit dabei habe, ist das, was er dir über die reine Coverage-Arbeit hinausgibt. Weil wir haben eben einen, vielleicht den besten Run-Defending-Cornerback in der NFL aktuell. Also nicht nur Slot, sondern Corner insgesamt. Glaube ich, kannst du einen Case dafür machen. Einer der besten Tackler, ein unheimlich physischer Spieler. Das ist ja der Wert, den er mitbringt. Und dann habe ich auch überlegt, welche anderen Defensive Backs haben denn diese Art Rolle, diesen Impact? Und das sind alle Safeties. Also Nick Amon-Ryan, ein Derwin James, ein Kyle Hamilton. Und du kriegst halt mit Cooper DeJean, finde ich, diese ideale Rolle von so auf der einen Seite die Physis von so einem Box-Safety und auf der anderen Seite aber eben trotzdem die Coverage-Qualitäten. Weil er ist ja auch, wenn du nach Coverage gehst, ist er ja auch einer der besten Slot-Cornerbacks in der NFL. Also er lässt ja kaum was zu in Coverage. Ich glaube, kein Touchdown letztes Jahr in Slot-Coverage, 2 Picks gehabt und so. Also wirklich in allen Stats, auch egal, was ihr euch da rauspickt, ist der richtig, richtig gut, was die reine Slot-Coverage angeht. Und die Kombination hat dann für mich wieder so einen Bump gegeben, wo ich gesagt habe, den will ich halt höher haben. Weil, einerseits hast du natürlich den Punkt zu sagen, Outside Corner, dann irgendwie Zweifelsfall, Tiebreaker. Aber ich finde, so wie die NFL aktuell funktioniert, wo alle mit 5 und 6 Defensive Backs spielen wollen und alle mit einer leichten Box spielen wollen, brauchst du ein paar Defensive Backs nah an der Line of Scrimmage, die covern können und den Run verteidigen können. Und Cooper DeJean ist halt der beste Cornerback, was das angeht. Deswegen wollte ich ihn dann am Ende doch hochpacken. Ich habe zwischen 4 und 5 geschwankt. Ich habe mir am Ende den Tiebreaker gegeben, unter anderem durch die Konstanz, die er einfach auch hatte, seit er in der NFL ist.
Du, das höre ich super gerne. Also freut mich, dass wir haben viele Diskussionen über Cooper DeJean schon in diesem Podcast geführt. Noch keine einzige so rum, dass ich irgendwie sagen muss, ja, vielleicht vielleicht gibt es ein, zwei Fragezeichen. Also Fragezeichen sportlich gibt es ja eben bei, also es gibt halt ein großes Fragezeichen. Könnte er outside auch so gut spielen? Und wie gesagt, ich habe mich dann nur für Spieler vor ihm entschieden, wo ich weiß, dass sie outside richtig, ein richtig hohes Niveau liefern können, weil ich es schon gesehen habe. Und bei Cooper DeJean war ja, als er in die NFL kam, war ja eher die Frage, kann der überhaupt Corner?
Kann der, also dass der Slot spielen kann.
Auch. Genau.
Da war ja eigentlich schon Outside, noch, großer Outside-Corner und so, ja.
Auf dem Berg bin ich gestorben, Pre-Draft, habe ich gesagt, kann er.
Ja.
Bin ich sehr stolz auf diesen Take. Mhm. Jetzt sage ich, wenn ich mich im Vakuum entscheiden müsste, selbst der beste Slot-Corner der Liga schafft es dann nicht vor die anderen. Soll ich mal direkt meinen Platz 8 machen? Weil das wird dann dein, der Schocker sein für dich wahrscheinlich.
Okay, hau raus.
Der Spieler mit meinem Sternchen. Achtung, Bengals-Fans, ich rede positiv über einen Spieler von euch.
Nice.
DJ Turner.
Da dreht sich jetzt die gleiche Konversation einfach um. Weißt du doch, dass ich super hoch war bei DJ Turner vor dem Draft?
Ich, genau, und ich nicht so richtig.
Und du nicht so, genau. Also, ich habe ihn natürlich mit dabei in der Top 15. Aber nicht in der Top 10. Weil ich so ein bisschen noch dieses, ich will den nächsten Schritt noch, oder ich will die Konstanz noch mal länger
sehen.
Verstehe
ich.
Aber Breakout, du, also bin ich voll bei dir. Ich finde, der hatte seinen Breakout und der kann absolut jetzt noch mal einen Schritt machen und dann reden wir auch vielleicht im Konsens über einen Top-10-Corner.
Ja, ich habe gar nicht so viel Prognose dabei. Die einzige Prognose, die ich halt mache, ist, dass er nicht viel schlechter wird. Es gibt viele Cornerbacks, die mal ein gutes Jahr hatten.
Mhm.
Auch dieses Jahr wieder. Also wie viele da statistisch herausgestochen sind, die vorher noch keine Rolle gespielt haben. Das darf man dann vielleicht nicht zu hoch gewichten. Aber der Unterschied zwischen ihm und allen anderen mit so einer starken Saison ist, DJ Turner war Pre-Draft einer, wo ich aus einem Grund noch ein bisschen zurückhaltend war. Ich habe mir noch mal das Scouting-Profil durchgelesen und so die Pros und Cons, die ich damals analysiert habe. Und da war halt ganz klar, okay, das ist ein unfassbarer Athlet. Ultraschnell, ultra-explosiv, super unerfahren, sehr roh. Potenzial ist aber riesig. Der hatte nur 2 Jahre College als Starter. Und es war klar, dass der Zeit braucht. Und die ersten 2 Jahre der NFL waren nicht atemberaubend. Mhm. Aber er hat sich vor allem dann mit dem sehr guten letzten Jahr halt über 3 Jahre in der NFL richtig gut entwickelt.
Mhm.
Und hat dann wirklich auch in allen Statistiken seine beste Saison gespielt. Der hat den drittbesten Wert, was Snaps pro Reception angeht. Das ist so eine meiner Lieblingsstatistiken bei Cornerbacks. Targets pro Reception und Snaps pro Reception. Also wie viele Snaps spielt dieser Spieler, bevor ein Ball in seine Richtung kommt, ein Target, oder halt er eine Reception, einen Catch zulässt. Drittbester Wert in Snaps pro Reception. Alle 19 Snaps, also der steht 19 Snaps auf dem Feld, bevor ein Ball in Richtung DJ Turner ein Catch wird. Obwohl er alle 9 Snaps einen in seine Richtung geworfen bekommt. Das ist einer der besten Ratios, die es so gab letzte Saison. Platz 2 in Pass Breakups, Platz 2 in Forced Incompletions. Also das Ding ist halt, er hat sich jetzt über 3 Jahre in der NFL gut entwickelt, hatte wenig Erfahrung im College. Ich glaube eher, dass entweder bleibt er auf dem Niveau oder er macht vielleicht sogar noch einen Schritt, weil wie gesagt, Tools bringt er ja nahezu alle mit.
Ja.
Und was dann für mich ihn in die Top 10 oder sogar in die Top 8 mit Sternchen gehoben hat, war der Eye-Test.
Mhm.
Wozu dieser Spieler in der Lage ist. Klar, der hat auch seine schlechten Plays, sonst wäre er wahrscheinlich deutlich weiter oben bei allen. Klar, gewisse Inkonstanz ist sicherlich noch da und mal sehen, ob das gefixt wird. Aber was der drauf hat in Sachen Spiegeln von Routen, Closing Speed, Richtungswechsel. Das ist crazy. Der kann.
Die Movement Skills sind. Das war das, warum ich ihn so mochte, Pre-Draft.
Ja.
Also, deine Kritik. Ich weiß auch, deine Kritikpunkte damals. Ich habe sie vielleicht nicht so stark geteilt, wie du sie dann da hattest, aber ich habe sie geteilt inhaltlich. Was er eben athletisch und Movement Skills mäßig mitbringt. Was halt, finde ich, bei Cornerbacks extrem mit die wichtigsten Sachen sind, weil du ja die ganze Zeit reagierst. Also, das ist ja wirklich.
Genau.
Sagen ja auch eigentlich fast alle Leute irgendwie, die Positionen gespielt haben. Corner ist so die athletischste Position, weil du die ganze Zeit ja so krass reagieren musst auf höchstem Tempo, was der Receiver macht oder was halt, was dein Assignment dann dementsprechend ist. Und da hat er halt wirklich alle Tools. Ich hatte mich ein, zwei Jahre davor. Wer war das denn? Ah, Deontay Banks von den Giants.
Nee, das war im gleichen Draft.
Das war sogar im gleichen Draft. Bei dem habe ich mich da verbrannt.
Ich auch.
Weil der hatte das, fand ich, fast noch krasser, mit halt noch einem größeren Frame und noch ein bisschen mehr Physis. Turner, oder halt die Frage, ist er halt zu leicht einfach? Aber was, also wie der sich bewegen kann und was der athletisch kann, das haben einfach nicht viele Cornerbacks.
Also das war eine unfassbare Cornerklasse. Und das klingt jetzt so negativ bei mir pre-Draft. Er war noch Corner Nummer 6 bei mir. Das klingt super niedrig. Aber davor waren halt Leute wie Devon Witherspoon, Christian Gonzalez, Deontay Banks, Joey Porter und Cam Smith. Da hätte man vielleicht, also, aber ich weiß noch, Deontay Banks und Joey Porter waren brutale College-Spieler.
Voll.
Und das war eine richtig starke Draft-Klasse, wenn man bedenkt, dass da auch noch ein Emmanuel Forbes mit drin war. Gut, der
First-Rounder.
First-Round-Pick war. Aber auch noch ein Tyrique Stevenson, Garrett Williams.
Ja, stimmt.
Ein Clark Phillips. Hat der nicht, der spielt auch ganz gut, ne? Also, da unfassbare Klasse. Und DJ Turner ist noch nicht mal einer der Besten aus dieser Draft-Klasse. Aber in meinen Augen bewegt er sich halt komplett in die richtige Richtung. Es ist halt so krass. Ich habe mehrere Plays gesehen, wo er mit dem Gesicht Richtung Line of Scrimmage, also zum Quarterback, bei einem Receiver Vollspeed mitläuft. Also der Receiver Blick downfield, Vollsprint und er nach hinten. Und für jeden, der das mal gemacht hat, du läufst nicht so schnell, wie du kannst, wenn du nach hinten guckst. Das ist einfach anatomisch unmöglich, so auch dann den Schwung mitzunehmen. Und er läuft einfach mit. Er läuft einfach mit. Das ist unglaublich. Und ja, da hat der Eye-Test dann wirklich nochmal so das gewisse Etwas gegeben.
Finde ich einen geilen Call. Vor allem könnte das ja auch wirklich so sein. Also er hat, ich würde sagen, für mich hatte er seinen Breakout letztes Jahr sogar schon.
Ja.
Aber wenn wir jetzt alle davon ausgehen, die Bengals, die Defensive Line wird besser sein, die Defense wird jetzt dann doch ein bisschen stabiler sein als letztes Jahr, wo sie ja jetzt ja auch einen Trey Hendrickson nur bedingt hatten und dann auch angeschlagen und dann die zweite Säufte gar nicht. Dass der dann halt vielleicht so einen Sprung machen kann, dass er wirklich auch auf dem generellen Konsensradar weit oben ist. Könnte ich mir gut vorstellen.
Wenn er das bestätigt, auf jeden Fall.
Ja.
Dein Platz 8.
Mein Platz 8 ist Trent McDuffie. Jetzt.
Nee, ich dachte, ich habe ihn viel höher, das stimmt nicht. Platz 6 habe ich ihn.
Okay. Jetzt Rams natürlich, langjährig Chiefs. Ist auch so eine interessante Einordnungsfrage. Wir hatten jetzt gerade schon das Thema, was macht man mit Slot, was macht man mit versus Outside. Es gibt halt zwei Cornerbacks, die für mich ganz klar in die Top 8 gehören und die beide wirklich 50-50 Inside-Outside spielen können. Witherspoon ist natürlich der andere.
Ja.
Und gleichzeitig haben die halt beide gewisse Limitationen, wenn sie Outside spielen. Also sowohl Witherspoon als auch McDuffie. Wir haben es bei McDuffie natürlich im Super Bowl damals gesehen gegen AJ Brown. Wir haben es in manchen Matchups haben wir es gesehen, immer wieder mal. Was wir aber gleichzeitig auch sehen, ist, dass er, obwohl er jetzt nicht der größte, physischste Corner in Coverage unbedingt ist, dass er trotzdem ein richtig guter Run-Defender ist. Dass er innen auch, wenn er innen spielt, ein guter Run-Defender ist. Und für mich ist es so einer, ich meine, das ist ein Spieler, bei dem ich schon immer auch recht hoch war, den ich auch Pre-Draft sehr, sehr mochte, wegen der Quickness, wegen der Explosivität, wegen der Flexibilität auch, die er hat. Der Closing Burst bei dem ist auch richtig, richtig gut. Und es gibt die Momente, wo du halt siehst, entweder irgendwie am Cut in der Route oder am Catchpoint, ist er physisch ein bisschen unterlegen. Das kommt manchmal vor. Ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, als ich ihn angeguckt habe. Aber halt zum Beispiel als Tackler ist es mir gar nicht aufgefallen. Da limitiert ihr das überhaupt nicht. Deswegen, für mich gehört er ganz klar in die Top 8. Man kann ihn ein, zwei höher packen. Ich hatte da dann als Tiebreaker zwischen so, ja, 6 und 8 hatte ich dann eher zwei richtige, in Anführungszeichen, Outside-Cornerbacks. Aber das ist für mich eine Gruppe.
Ich finde, dass er sich da entwickelt hat in Sachen Physis. Dass er besser spielt, weil zum Beispiel letztes Jahr hat er auch gegen AJ Brown gespielt, 2 Targets, 1 Catch, 4 Yards.
Ja.
Also,
ja. Und habe ich sogar ein bisschen was angeguckt, noch. Ja,
genau.
Stimmt.
Ich auch. Und Cortland Sutton, 2 Targets, 1 Catch, 20 Yards. Also, dass er sich auch gegen die klar größeren physischen, also 2 der besten physischen Receiver in der NFL dann auch behaupten kann. Am Catchpoint stimme ich dir zu. aber er lässt sich halt nicht mehr so, war so mein Eindruck, innerhalb einer Route so unterbuddern.
Ich fand es am auffälligsten, als ich jetzt auch nochmal geguckt habe, spezifisch für letztes Jahr, wenn du eben große Receiver hast, die gute Inbreaker laufen. Weil er dann häufig in der engen Coverage ist und dann aber eben an dem Cut so ein bisschen nicht weggeschoben werden kann, aber halt so ein bisschen vielleicht aus dem Rhythmus gebracht werden kann, dieses halbe Yard irgendwie dann da verliert. Und dann kommt, tut er sich halt schwerer als andere Cornerbacks vielleicht, als andere Top-Cornerbacks, damit nochmal am Catchpoint reinzukommen. Da finde ich, sind halt andere besser. Das ist so vielleicht die Limitation, die ich ihm da geben würde.
Für mich halt auch nochmal den Notch sozusagen vor meinem Platz 7 bekommen, Konstanz und Flexibilität.
Ja,
also
ja, genau, ja.
Es ist ja auch ein Value A, über jetzt mehrere Jahre auf einem konstant hohen Niveau zu liefern, plus die Flexibilität zu haben. Ich meine, der hat im ersten Jahr mehr Outside gespielt, im zweiten Jahr sehr viel Slot und viele Blitze auch, 16 Quarterback-Pressures gehabt und 3 Sacks in der Regular Season. Und dann halt auch wieder mehr Outside, also wirklich von Jahr zu Jahr unterschiedliches Einsatzgebiet und wie gesagt, konstant geliefert. Das ist dann schon etwas, was mein Platz 7 noch nicht konnte, einfach weil er noch nicht so lange in der NFL ist. Kann sich gut und gerne drehen, aber deswegen bei mir Trent McDuffie auf Platz 6. Mhm. Soll ich dann direkt meinen Platz 7 hinterher schieben? Quinion Mitchell.
Sticht.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ich finde auch, das ist die richtige Range für ihn.
Finde ich auch, ja.
Und meine erste Notiz ist, ich mag persönlich seinen Teamkollegen Cooper DeJean als Spieler mehr. Aber hier auch der Faktor, wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste im Vakuum, nehme ich, glaube ich, den zuverlässigen, den sehr guten Outside-Receiver. Weil er ist derjenige bei den Eagles, der die Nummer-1-Receiver übernimmt, der zum Beispiel 2024 einfach, es war sein Rookie-Jahr, ne? Müsste sein Rookie-Jahr gewesen sein? 24? Ja, doch.
Ja.
25 kann es nicht gewesen sein.
Nee, ja.
24 einfach direkt CeeDee Lamb und Justin Jefferson komplett aus dem Spiel genommen hat. Und letztes Jahr auch wieder stark gewesen. Und vor allem, wenn man sich die Statistiken mal anschaut, es bringt einfach wenig in Richtung von Quinion Mitchell zu werfen. Es kommt nicht viel bei rum einfach. Es kommt nicht viel bei rum. Und das ist natürlich ein absolutes Verkaufsargument. Wenn du die besten Receiver übernimmst und trotzdem einfach wenig zulässt.
Ja, und ich meine, 24 war er noch stärker, würde ich sagen, oder noch dominanter vielleicht. Die ganze Defense auch, aber er war letztes Jahr ja auch gut. Also auch wenn du dir die Stats anguckst, unter allen Cornerbacks. Ich habe immer so, wenn ich so sage, unter allen Cornerbacks habe ich eigentlich immer so den Filter 300 Coverage Snaps ungefähr, damit man halt so eine Vergleichbarkeit dann grob auch kreieren kann. Platz 11 in Snaps pro zugelassener Reception, Platz 4 in zugelassenem Passer Rating, Platz 1 mit Abstand in Reception Rate. Ja. Also das, was du sagst, eben wenn Targets in seine, wenn Bälle in seine Richtung fliegen, sind die vergleichsweise sehr selten landen, die dann auch tatsächlich beim Receiver, ich glaube, keinen Touchdown zugelassen letztes Jahr. Der hat einfach einen irre hohen Floor. Und der ist halt super physisch. Ich glaube nicht.
Ich gucke mal nach, aber kann gut sein. Ich weiß, dass einer dieser Topbacks keinen einzigen zugelassen hat, obwohl er viel gespielt hat, ja.
Der ist halt super physisch, der ist super konstant und er ist extrem gut am Catchpoint. Also auch letztes Jahr, der hatte 15 Forced Incompletions. Also ist halt am Catchpoint richtig, richtig gut.
82 Targets, kein einziger Touchdown.
Genau.
Von allen anderen, also alle anderen, die letzte Saison keinen zugelassen haben, zumindest, ich glaube, ich habe jetzt 150 Snaps, Coverage Snaps als Filter, deswegen sind da ein paar mehr dabei. Also der nächst bessere in Sachen, oder der die nächstmeisten Targets bekommen hat, war Joey Porter mit 60 und hat keinen zugelassen. Und er hat 82.
Ja.
Das ist crazy.
Extrem gut. Jetzt könnte ich sagen Eagles-Fans vielleicht, ja, warum dann nur Platz 7? Also ein Punkt, den ich mir nochmal rausgeschrieben habe, auch jetzt dann vom Anschauen her nochmal. Ich finde, wir hatten gerade das Thema Movement Skills. Ich finde, er hat nicht ganz das Level, das die anderen Top-Cornerbacks, auch diese anderen größeren Outside-Cornerbacks haben.
Ja.
Da ist er ein bisschen limitierter. Er macht halt sehr viel mit dieser Physis, mit dieser Power-Wett und mit der Art, auch wie er eben die Position spielt. Und was ich halt ihm echt hoch anrechne, ist ähnlich wie bei Cooper DeJean das Thema Konstanz. Der ist jetzt einfach seit 2 Jahren, wenn ich den jetzt auswähle für nächstes Jahr, was ja letztlich die Übung ist, die wir hier machen, wenn ich den jetzt auswähle, ich bin mir sehr sicher, dass ich weiß, was ich bekomme. Wo ich jetzt bei anderen Spielern vielleicht dann ein bisschen mehr Zweifel hätte.
Es sind halt nur 2 Jahre, alle anderen vor ihm haben zumindest 3 und dann auch 3 entweder zumindest in einem Jahr auf einem höheren Niveau oder halt auch konstant. Das ist dann auch nochmal so ein kleiner Sample-Size-Unterschied. Ja. Wer ist, dein Platz 7 haben wir, dein Platz 6 fehlt noch.
Genau, mein Platz 6 ist in einem Tier mit Quinion Mitchell und Trent McDuffie, Sauce Gardner. Nein? Sauce Gardner gehört für mich da absolut rein. Hast du nicht in der Top 10?
Top 2?
Ach so, okay, ich dachte schon, du hast ihn nicht mit dabei.
Nein. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht.
Okay.
Aber es ist mein Platz 2 nach wie vor.
Oh, krass. Okay, nee, da bin ich dann wieder eher an dem Punkt, dass ich finde, die letzten 2 Jahre waren dann doch eine Stufe schlechter als die ersten 2 Jahre.
Aber glaubst du, das bleibt so? Also, das stimmt natürlich.
Ist halt die Frage. Also, ich sag ehrlich, ich meine, ich wusste jetzt ja nicht, ob ich ihn jetzt hier den Platz gegen dich verteidigen muss oder eben andersrum. Was ich mir aber aufgeschrieben habe, ist, ich glaube, er hat, was ich letztes Jahr auch jetzt vom letzten Jahr wieder von ihm gesehen habe, ich glaube, er hat eben nach wie vor diese Physis, diese enge Coverage. Wenn der Receiver Richtung Sideline bearbeitet, ist es echt, echt gut. Dass ich glaube, er kann auch wieder dieser Top-Tier Nummer 1 Corner sein für die Colts kommende Saison.
Mhm.
Der Punkt bei ihm ist halt für mich, auf der einen Seite haben wir diese Elite Nummer 1 Corner-Level-Saisons schon gesehen. Deswegen gehört er für mich über einen Quinion Mitchell, gehört er über einen Trent McDuffie, über all diese Spieler. Das andere ist halt das, es waren halt seine ersten beiden Jahre. Und ich halte ihn immer noch für einen der komplettesten Outside-Cornerbacks in der NFL. Was ich bei ihm schon immer faszinierend fand, schon als Prospect, war, du hast so einen längeren, schmaleren Spieler für diesen Bild, aber ist er echt vergleichsweise agil und das siehst du halt in Coverage. Da finde ich, er und Christian Gonzalez bewegen sich so ein bisschen ähnlich in der Art und Weise, wie sie covern.
Aber Christian Gonzalez ist schmaler, oder? Noch schmaler, kann das sein? Zumindest mein Eindruck gewesen.
Gar nicht. Nee, ehrlich? Ich dachte immer, Gardner ist. Also ich weiß jetzt nicht, wer schwerer ist, aber so von der Statur her fand ich, Gardner ist immer noch, ist noch mehr so dieser lange, drahtige.
Ja.
Deswegen wirst du da, also du wirst für mich ein bisschen Gegenwind kriegen, weil ich habe dann doch eine Top 3, die ich noch mal höher sehe. Aber du kannst gerne verkaufen, warum du ihn auf 2 hast.
Aus mehreren Gründen. Ich bin gerade noch an der Recherche, wer schwerer ist. Aus mehreren Gründen. Sauce Gardner 200 Pfund, zumindest bei PFF gelistet. Und Christian Gonzalez, 205. Naja. Zum einen, also die letzten 2 Jahre war Sauce Gardner kein Top 5 Cornerback. Das stimmt. Wir haben aber von ihm Saisons gesehen, auf einem Niveau, die ich von keinem anderen in der Top 10 jemals gesehen habe. Nicht mal von Platz 1.
Da würde ich bei einem widersprechen, aber sonst ja.
Das war ein so krasses Level, die ersten 2 Jahre von Sauce Gardner. Und natürlich, also das Ding ist halt, natürlich kann man sagen, okay, jetzt auch mit Verletzungen, wer weiß, ob er das nochmal wieder. Der ist 25.
Ja.
Also ein altes Ding sollte das nicht sein, vielleicht physisch aufgrund von Verletzungen abgebaut. Das ist das Einzige, was sein könnte, aber das kann ich nicht prognostizieren. Und ich würde halt behaupten, dass selbst die Jahre, die jetzt nicht so gut waren für Sauce Gardner, immer noch sehr gut waren. Also das nur stimmt. Halt gemessen daran, was er vorher gezeigt hat. Alleine letzte Saison, der hatte 9 Forced Interceptions in 11 Spielen. Der hat in seiner gesamten Karriere.
Incompletions, meinst du?
Was habe ich gesagt?
Interceptions.
Forced Incompletions natürlich. Forced Interceptions wäre schlecht. Der hat in seiner gesamten NFL-Karriere 5 zugelassene Touchdowns. Ihr erinnert euch. 11 in 2 Jahren von, wer war das? J.C. Horn?
J.C. Horn, ja.
Trent McDuffie hat im gleichen Zeitraum 13. Ja, er hat 5. Das war ja auch schon sein Trademark im College, dass der keine Touchdowns einfach zulässt. Er wird wenig angeworfen, das muss man dazu sagen, fairerweise. Aber der Mann war trotz der vermeintlich schlechten Jahre jede Saison in den Top 5, was Snaps pro zugelassener Reception angeht. Jedes Jahr. Deswegen, ich glaube, der Maßstab, den Sauce Gardner sich gesetzt hat, ist unglaublich hoch. Und dann das, was du angesprochen hast, auch hier wieder der Eye-Test, der ihn am Ende für mich wieder ganz nach oben gespült hat. Diese Größe, diese Länge, diese langen Arme, diese unglaublich langen Arme und Beine, und dann die Beweglichkeit.
Ja.
Das, der bewegt sich nicht so, wie sich ein Mensch mit diesen Körpermaßen bewegen sollte. Mhm. So unglaublich quick. Es gibt ein Play aus der vergangenen Saison, aus dieser schlechten vergangenen Saison, gegen Denver. Völlig, völlig irrelevantes Play. First and 10, erstes Viertel gegen Cortland Sutton. Cortland Sutton läuft eine Quick Slant. Das soll eigentlich ein easy, 2-3 Yards Raumgewinn werden und mal sehen, vielleicht die Slant dann noch länger, ne? Also wirklich bald schnell raus, zack, fertig. Bo Nix droppt zurück, ganz kurzer Dropback, will eigentlich sofort werfen. Cortland Sutton verkauft eigentlich sogar die Route richtig gut nach außen, richtig guter Cut. Sauce Gardner dreht sogar die Hüfte leicht auf zur Außenseite. Ist dann aber, hat sogar ein bisschen, also verliert ihn so ein bisschen Separation hat Cortland Sutton dann kreiert durch den Cut. Aber Sauce Gardner ist innerhalb von 2-3 Schritten einfach wieder an ihm dran. Mhm. Und dann halt diese langen Arme und dann zack,
die Länge, ja.
Dazwischen gehauen, fertig. Keine Chance. Und das ist wirklich eigentlich ein No-Brainer-Play. Cortland Sutton mit einer Quick-Slant und einfach bald schnell in seine Richtung bringen. Der hat so viel Frame, den wird er schon fangen. Ich glaube, er hat ihn sogar gefangen, aber halt, das war ein Yard Raumgewinn oder so. Auf jeden Fall waren Sauce Gardner war instant wieder da. Und so eine Agilität. Und dann, wenn du mich halt fragst, hättest du ihn lieber oder XYZ? Und bis auf einen Spieler habe ich immer gesagt, doch, Sauce Gardner, weil ja? Ich glaube, in Bestform ist das der kompletteste Cornerback der NFL. Wenn fit.
Boah.
Obwohl komplett ist vielleicht das falsche Wort.
Für mich gibt es halt einen.
Wenn fit, ist er Top 2 Outside Corner.
Ja, okay.
Gehört er zu den 2 Besten. Okay.
Also ich finde es keine Bold-Prognose. Ich finde, es ist eben insofern, oder was mich davon weggebracht hat, war eben 2 Elite-Jahre, da 2 gute Jahre plus Verletzungen. Lässt mich so ein paar Fragezeichen einfach da zurück.
Ich will ihn halt unbedingt bei 100% mal wieder sehen.
Ja, hoffentlich. Ich meine, wenn der bei 100% ist, ist er ein geiler Spieler. Ich überlege gerade, ob deine Argumente mich dazu bringen würden, ihn höher zu packen. Aber ich glaube halt wirklich nur
Spot
oder so.
Du hast ja einen Spieler vor ihm, der auch der wirklich keine gute Saison hatte. Der eine schlechtere Saison hatte als Sauce Gardner.
Ja. Aber bei dem ich dran glaube, dass die nächste besser wird, genau.
Aber der auch noch nicht welche gezeigt hat, die so gut waren wie die besten von Sauce Gardner. Und ich glaube sogar aus dem gleichen Draft kommen, ne?
Ja, stimmt. Naja, ich würde sagen, er hatte eine Saison, die auf Gardner-Level war.
Mein Platz 5 ist Derek Stingley.
Ja, schlicht.
Ist nämlich der Spieler, den ich anspreche. Genau. Für mich, also ich war ja Pre-Draft riesen. Ich hatte Stingley, glaube ich, über Sauce Gardner damals.
Ich auch. Ja, ich auch.
Und das sah erstmal gar nicht gut aus. Dann sah es wieder gut aus, weil Derek Stingley richtig gute Jahre hatte. Und Derek Stingley hat easy das Potenzial, einer der 3 besten Cornerbacks der Liga zu sein. Mhm. Der hatte halt wirklich eine miese Saison. Also, da würde ich halt nicht mal sagen,
ja,
dass die wie bei Sauce Gardner einfach nur an den eigenen Maßstäben nicht so gut war. Die war. Also der hat ein paar Spiele in Coverage richtig viel zugelassen. Das darf dir als Top-Corner in dem Ausmaß eigentlich nicht passieren, dass du dann wirklich solche Ausreißer hast. Run-Defense, Murks.
Das ist das, was ich am ehesten ankreiden würde. Und ich finde, das war vor allem auch ein Thema, wo er im Tackling nicht gut war.
22,2% Miss-Tackle-Quote.
Genau, also gut, die Zahl kann ich noch gar nicht, aber ja, die Zahlen unterstreichen es auch nochmal.
Jeder vierte Tackling-Versuch war Mist.
Und
oder?
Das hat aber
habe
auch
ich da einen Denkfehler? Bei über 22%.
Ja, irgendwo zwischen jeder vierte und jeder fünfte. Aber nee, ich finde, das hat man auch gesehen. Das hat man auch gesehen und das war das, was ich ihm auch ankreide, weil eben, du kannst in der heutigen NFL kein Top-5-Corner sein und nicht gut tacklen gegen den Run. Dafür ist es viel zu sehr auch darauf ausgelegt, wie Defense gespielt wird, dass Outside-Cornerbacks nach innen kommen können und gegen den Run tacklen. Ich sag aber auch, also zum einen hat natürlich eine Ball-Production, die wenigsten Outside-Corner haben, auch über die wir hier sprechen. Also der hat 14 Interceptions über die letzten 3 Jahre.
Ja.
Das ist halt schon absolut wild. Und dann als ich ihn mir halt jetzt auch nochmal angeguckt habe, ich glaube, das war so ein bisschen mein Eye-Test-Guy, wodurch ich ihn nicht aus der Top 5 dann rauswerfen wollte oder ihn in dem Fall über Sauce Gardner gepackt habe. Wenn wir die Coverage-Snaps angucken, die Coverage-Snaps fand ich halt dann doch immer noch weitestgehend, wie gesagt, mit zu viel Inkonstanz drin, keine Frage, aber weitestgehend fand ich die halt so herausragend.
Ja.
Und dann Prediction-mäßig natürlich mit im Hinterkopf, was kann der Movement-Skills-mäßig, was kann der athletisch, haben wir vorhin schon im Vergleich mit Kamari Lassiter drüber gesprochen. Ich würde sagen, du hattest schon eine dieser Elite-Shutdown-Corner-Saisons von ihm und ich glaube, die kann er dir halt wieder geben und jetzt lass ihn da irgendwie ein, zwei Sachen Tackling-mäßig reparieren. Es ist halt auch genau mein Geschmack, Outside-Corner, muss ich halt da auch einfach dazu sagen. Ich meine, manchmal ist es ja auch so eine stilistische Frage, so ein bisschen wie J.C. Horn, nur halt zwei Stufen besser. Es ist genau mein Spielertyp. Und die Upside mit ihm für die kommende Saison, die sehe ich halt dann doch echt hoch. Ich meine, wir haben ihn ja jetzt auf dem gleichen Platz. Also ich muss ihn dir ja nicht verkaufen.
Nee, und der Grund ist genau der gleiche. Weil nach letzter Saison müsste man ihn eigentlich niedriger ranken. Mhm. Außer man geht davon aus, dass er wieder besser spielen kann. Und vor allem auch der Eye-Test.
Ich hatte ihm auch meinen Stern gegeben.
Ah ja.
Weil ich eben sehr optimistisch bin, dass wir dann nächstes Jahr wieder so eine Shutdown-Saison von ihm kriegen.
Wahrscheinlich verschenkt. Aber es ist auch okay. Ich stimme dir ja zu, ist ja auch mein Typ Cornerback.
Ja.
J.C. Horn und ihn hatte ich beide als so mit meine MyGuys Pre-Draft. Und der Eye-Test ist halt krass. Meine Notiz ist, Eye-Test, Doppelpunkt, klebt an Receivern, kann alles mitgehen. Mhm. Der klebt an denen dran. Der geht einfach alles easy mit. Im besten
Case. Und dann hat er halt die Physis, die jetzt zum Beispiel ein Denzel Ward vielleicht nicht so hat.
Mhm.
Und er hat die Ball Production, die Plays am Catchpoint, die dann jetzt vielleicht ein
Trent McDuffie.
Weiß ich nicht. Wer?
Trent McDuffie.
Ja, McDuffie zum Beispiel so nicht hat. Und die Kombination ist halt, das ist halt schon krass. Und ja, ich will auch, dass er besser tackelt und besser den Run verteidigt. Aber ich habe ihm das jetzt nicht zu krass negativ gewichtet. Auch wenn es natürlich ein Downgrade dafür braucht.
Bin gespannt, ob wir jetzt Hand in Hand gehen, zumindest was die Reihenfolge angeht. Ich habe natürlich Sauce Gardner jetzt noch dazwischen gemogelt.
Naja, einen hast du ja, also Cooper DeJean habe ich ja auf 4, den hast du ja nicht dabei.
Genau, ich meine dann. Ach so, ja, stimmt. Aber es fehlen ja noch 3 Spieler, die meine ich.
3 fehlen noch, genau.
Genau, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die werden beide bei uns kommen. Da bin ich gespannt, ob es die gleiche Reihenfolge ist. Bei mir geht das nämlich schon auf Platz 4 los mit Devon Witherspoon.
Dann gehen wir auseinander, weil das ist meine 2.
Ja, ich verstehe es. Also da wirst du gar keinen Gegenwind von mir bekommen.
Geiler Spieler.
Ich finde den auch mega gut. Es gibt einen Spieler, über den wir gleich noch sprechen, der dann am Ende den Vorzug um einen Platz bekommen hat, weil die Coverage-Skills einfach noch mal einfach krasser sind. Aber Devon Witherspoon ist, glaube ich, der most fun Cornerback. Also, wie oft machen Cornerbacks Spaß? Cornerbacks sind am besten, wenn sie halt nichts zulassen, wenn sie im Statsheet nicht auftauchen, außer jetzt vielleicht mal mit einer Interception hier und da. Aber ne, die tauchen halt auf, wenn sie mal eine Pass-Deflection haben oder irgendwie sowas. Aber Devon Witherspoon taucht ja ständig auf. Das ist Also, wie gesagt, du kriegst gar keinen Gegenwind, weil also den muss man hochhaben, weil es halt ein Impact-Player.
Ich habe mir aufgeschrieben, der beste Allrounder auf der Corner-Position aktuell, in meinen Augen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben 2 hier jetzt in unserer Top 8 mit Witherspoon und Trent McDuffie, die halt wirklich 50-50 oder 40-60 oder was auch immer Inside-Outside spielen auf diesem hohen Level. Und Witherspoon hat halt diese Physis, der hat diese Aggressivität als Run-Defender, als Blitzer auch, wenn er innen spielt. Ich meine, der hatte die meisten Quarterback-Pressures aller Cornerbacks letztes Jahr, obwohl er ja sogar ein paar Spiele noch verpasst hat. Und ich finde, er ist halt outside jetzt schon ein sehr guter Corner, sehr guter Cover-Corner auch. Er ist nicht auf dem Level von jetzt Sauce Gardner oder Stingley oder Gonzalez oder so. Das nicht, und das wird er wahrscheinlich auch nie sein, aber das ist halt insofern wieder okay, weil er gibt dir ja diesen Cooper DeJean-like Impact innen und kann halt immer noch in Base Personnel oder wie auch immer dann die genaue Aufteilung in Seattle ist, kann er halt outside spielen. Ich finde, die Schwachstelle bei ihm ist halt, wenn er außen 1 gegen 1 Coverage hat.
Ja.
Also wirklich so dieses 1 gegen 1, weil in Zone Coverage, wenn er antizipieren kann, wenn er nach vorne kommen kann, da ist er echt gut, weil da hat er ja auch diese Explosivität und diesen Trigger. Wenn er halt wirklich 1 gegen 1 außen steht, da ist er schwächer als jeder andere Spieler, jetzt außer Cooper DeJean bei mir in dem Fall, den ich in der Top 7 gerankt habe. Ich habe
ihn. Das ist auch der Grund übrigens, warum ich drei Spieler vor ihm habe. Das ist der einzige Grund.
Das ist auch fair, aber der Value der Vielseitigkeit habe mit dem Level an Qualität dabei, das hat für mich dann, deswegen habe ich da ein Auge zugedrückt.
Und machen wir uns nichts vor, Seahawks-Fans hätten es dir auch nicht verziehen, wenn du jetzt den nächsten Seahawks-Spieler unter mir gehated gehabt hättest im Ranking. Ja. Deswegen ist es absolut vertretbar. Nur damit ihr mal ein paar Zahlen an die Hand bekommt. 39 Stops laut PFF. Stops sind Tackles, die dafür sorgen, dass das Play der Offense als Failure gewertet wird. Also nicht funktioniert haben. Mhm. 39 Stops als Tackler. Das ist Platz 1 unter den Cornerbacks, gar keine Frage. Platz 1 ist er auch bei Tackles, nämlich 80 Tackles.
Ich meine, er spielt als
Super Linebacker natürlich. Zahlen.
Aber also, ja, genau, das ist halt wirklich, das ist crazy.
Einer der härtesten Hitter der NFL auf der Position. Mhm. 8 Quarterback Pressures in der Regular Season. 3 Quarterback Pressures im Super Bowl, das darf man nicht vergessen. Der hat zweimal, der war ja einmal an Drake May dran und hatte dann sogar noch einen Sack später. Als Slot-Corner in dem Fall. Einen unglaublichen Antritt, unglaubliche Dynamik. Aber wie gesagt, für mich halt keiner der besten Cover-Corner. Und das ist dann noch einmal die Hauptaufgabe.
Outside, das würde ich sagen. Weil ich finde, Inside ist ja einer der besten Cover-Corner. Outside bin ich bei dir.
Fair. Aber die drei vor ihm sind halt Elite-Outside-Cover-Corner bei mir.
Ja. Ich schätze, dass wir die gleiche 3 haben werden. Wäre jetzt meine Vermutung, wenn ich jetzt hier nichts übersehe bei dir.
Christian Gonzalez.
Ja,
stimmt. Patriots. Wir haben gar nicht die Teams dazu gesagt, aber das sind die Top-Cornerbacks. Ich glaube, Down to Talk, Hörerinnen und Hörer.
Ich glaube auch.
Sind so gut geschult. Christian Gonzalez, Platz 3 bei uns beiden. Das Ding ist, also, der hat tolle Playoffs gespielt, das kann man einmal nochmal unterstreichen. Generell eine tolle Saison gespielt. Wenig zugelassen insgesamt. Und der spielt jetzt einfach seit 3 Jahren konstant auf einem hohen Level. Der hat sich in allen Bereichen, zumindest statistisch, Jahr für Jahr gesteigert auch. Ultra wenige Strafen, finde ich, muss man bei Cornerbacks.
Weil, lass mich die Arme ganz kurz unterbrechen, weil ich finde, hier passt seine, in meinen Augen, das beste Attribut, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, rein. Ich finde, sein Timing am Catchpoint ist besser als bei jedem Corner, außer vielleicht Platz 1. Aber ansonsten ist er besser als jeder andere. Deswegen verpasst er auch keine Tackles bei Passplays. Der hat kein einziges Tackle verpasst bei Passplays.
Das wollte ich. Ja.
Habe ich das hier weggenommen jetzt, ja.
Nee, das ist gut. Okay. Also, die Zahl finde ich halt, die Stat finde ich voll, so crazy.
Voll, aber es passt komplett zum Eye-Test, wenn man ihn sich jetzt nochmal anguckt, weil er halt so gut antizipiert. Und das ist das, was ich zum Beispiel bei J.C. Horn noch mehr, aber auch ich zum Beispiel bei einem Quinion Mitchell manchmal gesehen habe, dass die dann diesen halben Schritt später da sind. Und dann ist es halt vielleicht ein Catch und sie tackeln ihn sofort. Oder es ist mal eine Strafe, wenn sie einen halben Schritt zu früh da sind. Bei Gonzalez hast du das quasi nie. Der ist so kontrolliert und der ist so immer on point, genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, wenn der Ball in seine Coverage kommt. Das habe ich so bei, jetzt abgesehen von Platz 1, bei keinem anderen Corner gesehen.
Ja, Platz 1 hat ja sogar nirgends ein verpasstes Tackle. Also.
Ist es so echt?
Ja.
Das ist wild.
Ich gucke gerade mal, ehrlicherweise. Hat Christian Gonzalez. Ich werde das gleich nochmal prüfen, wenn wir zu Platz 1 kommen. Aber ja, Christian Gonzalez ist da herausragend gut. Für mich gibt es ein statistisches Argument, mal abgesehen auch vom Eye-Test. Ich finde das einfach ein smoother Spieler auch.
Ultra. Ja.
Eine Statistik, die ihn über Devon Witherspoon für mich gesetzt hat. Weil ich glaube, dass wir zahlentechnisch, dass Christian Gonzalez, was Statistiken angeht, noch gar nicht in dem Bereich von dem ist, was möglich für ihn ist. Weil er wird immer noch extrem viel getestet von Offenses.
Stimmt, ja.
Er wird extrem viel getestet, denn der hat 5,9 Targets pro Snap, pro Coverage Snap. Von den namhaften Cornerbacks gibt es niemanden, der häufiger in seine Richtung geworfen wird, außer Marlon Humphrey vielleicht. So, aber Marlon Humphrey spielt auch viel mehr im Slot beispielsweise.
Im Slot, genau.
Da fliegt halt dann häufiger mal der Ball auch grob in die Richtung. Man kann es ja auch nicht immer genau definieren. 5,9 Targets pro Snap 12,9 Snaps pro zugelassener Reception. Das wiederum ist auch ein absoluter Top-Wert, obwohl er deutlich, deutlich mehr Targets sieht oder Bälle in seine Richtung sieht als andere Top-Namen. Niemand von all den Plätzen, über die wir jetzt gesprochen haben, kriegen alle viel mehr Targets.
Ja. Also das Gegenargument wäre jetzt für mich in dem Devon Witherspoon-Vergleich der eine Kritikpunkt, den ich noch habe bei Gonzalez. Ich würde manchmal gerne ein bisschen mehr Physis in seinem Spiel sehen. Das war ein Thema Pre-Draft bei ihm.
Ja, das stimmt.
Und ich finde,
deswegen mochte ich ihn, glaube ich, auch Pre-Draft gar
nicht. Ja, ich weiß auch, ich glaube auch, dass du ihn nicht ganz so hoch hattest. Und ich finde, die Komponente sieht man immer noch in seinem Spiel. Das fällt weniger in Coverage auf, weil, wie gesagt, er bewegt sich super. Er hat tolles Timing, tolle Antizipation. Ja. Da kompensiert er das. Es fällt aber in der Run-Defense auf. Und das ist halt manchmal so eine Schwachstelle. Und da ist halt Witherspoon wahrscheinlich nach Cooper DeJean der beste Corner, was Run-Defense angeht. Und Gonzalez fällt da für mich jetzt auch im Vergleich zu anderen Outside-Cornerbacks, zu einem Sauce Gardner, zu einem Quinion Mitchell, da fällt er noch so ein bisschen mehr ab. Das ist das, was ich noch ein bisschen mehr sehen will. Gleichzeitig sage ich auch, für mich ist er derjenige, der am ehesten nah dran ist, zu challengen für den Nummer 1 Spot in diesem Ranking. Perspektivisch gesprochen.
Glaube ich auch. Also, Christian Gonzalez, Platz 3. Dein Platz 2 war Devon Witherspoon. Mein Platz 2 Sauce Gardner. Damit, völlig unüberraschend bei uns beiden auf Platz 1 Pat Surtain von den Broncos.
Der Gold Standard auf der Position ist er einfach.
Ja, ich habe da am Ende habe ich noch eine Frage.
Okay.
Wie er, der jetzt die klare Nummer 1 ist, das, was wir lange eben nicht hatten, im Vergleich vielleicht zu historischen Nummer 1 Cornerbacks ist. Aber das schieben wir erstmal auf. Erstmal können wir über Pat Surtain so sprechen. Er ist für mich halt, also du hast es Goldstandard genannt, bei mir steht als erstes Konstanz und Zuverlässigkeit. Und das ist halt Konstanz auf einem Top-Level.
Ja.
Und einfach auch eine Zuverlässigkeit ist doch das, was du von einem Cornerback willst. Der kann es mit jeder Art von Nummer 1 Receiver aufnehmen. Mit den etwas kleineren, wendigen, aber eben auch den großen, physischen. Nur mal ein paar Zahlen aus dieser Saison. Er hat gegen Jamar Chase gespielt, Woche 4, ein Catch, 8 Yards zugelassen. AJ Brown, 4 Catches, 40 Yards. Garrett Wilson, ein Catch, 4 Yards. Also AJ Brown war noch eins der schlechteren Satan-Spiele. Pickens, 3 Catches für 33 Yards. McLaurin, 3 Catches für 30 Yards. Immer deutlich, also einige Targets mehr, dann auch noch in die Richtung von diesen Receivern. Und das Ding ist halt, das macht er seit 4 Jahren.
Und ich finde, er macht's auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Weil die allermeisten Defenses in der NFL aktuell sind ja sehr zone-heavy, sind sehr darauf aus, eben du hast 2 tiefe Safeties und da wird bei den meisten Top-Defenses wird wenig geblitzt, so die Eagles zum Beispiel und beziehungsweise Eagles war letztes Jahr sogar noch ein bisschen mehr in die Richtung, aber na, die meisten Defenses, reden wir ja jetzt auch viel drüber eben, sind jetzt nicht so sehr darauf aus, Man-Coverage 1 gegen 1, die Broncos halt schon. Die Broncos sind die Man-Cover-Defense in der NFL. Wir haben das ja gesehen, als Surtain mal 3-4 Spiele ausgefallen ist, wie Denver quasi seine gesamte Defense umbauen musste und auf einmal mehr Zone-Coverage und generell die Coverage-Struktur verändern musste. So einen Spieler zu haben, gibt dir eben die Freiheiten, den Safety vielleicht ein bisschen rüber zu cheaten, zu einem anderen Matchup ein bisschen da zu helfen oder die Box aggressiver zu spielen, mehr zu blitzen. Es gibt nicht viele Cornerbacks, die das überhaupt können, aktuell in der NFL. Und Surtain ist die klare Nummer 1 für mich auf dem Level. Zu sehen, wie die Defense anders spielen muss, wenn er nicht spielt, ist für mich so ein Aushängeschild, was ich bei ihm immer noch ganz, ganz weit oben habe. Prototypischer Nummer 1 Corner aktuell. Und in der Rolle für mich auch positionsübergreifend einer der 4-5 Top-Impact-Verteidiger, die wir jetzt im Moment in der NFL haben.
Ich muss eine Aussage korrigieren. Du hattest ja bei Christian Gonzalez gesagt, bei Pass-Plays kein Miss-Tackle. Christian Gonzalez hatte in der ganzen Saison ein einziges Miss-Tackles bei 57 Tacklings, also das ist absurde Quote. Patrick Surtain hatte dieses Jahr tatsächlich in Sachen Tackling kein gutes Jahr. Was ich mir nur gemerkt hatte, vergangene Saison, 39 Tackles, kein einziges Miss-Tackle. Egal ob Run oder Pass. Letztes Jahr war das, also 24, nicht 25. 25 tatsächlich gar nicht mal so gut. War auch nicht Surtains bestes Jahr. Aber es ist ein hoher Standard.
Geht auch mit der Position manchmal einher. Ja. Das haben wir am Anfang schon gesagt. Für mich war das aber eine relativ klare Sache. Ja. Also ich meine, ich habe mir die alle nochmal angeguckt, ich habe Statistiken verglichen, aber dass ich Surtain an 1 haben würde, das habe ich mir schon gedacht.
Das haben, glaube ich, die meisten und das ist dann halt, wie gesagt, diese Mischung aus Konstanz und Zuverlässigkeit über mehrere Jahre halt auch noch. Wie gesagt, es gibt einige Spieler, die so völlig random jetzt auch vergangenes Jahr eine tolle Saison hatten. Zum Beispiel Mike Jackson von Carolina.
Das,
statistisch eine überragende Saison, wirklich.
Aber das ist genau, das kriegst du ja manchmal so. Daron Bland war das ja vor ein paar Jahren, als er danach hat er den Vertrag gekriegt. Sowas hast du ab und zu mal.
Das eine Jahr, gut, der ist jetzt nicht so, war jetzt nicht so ein Downfall.
Hast du Woolen in deiner Top 20?
Knapp außerhalb.
Weil ich habe ihn auf 16, ich habe ihn noch mit drin. Ich finde, der ist, ich fand ihn auch letztes Jahr nicht so schlecht. Ich meine, die Lowlights, das waren halt so 4, 5 Lowlights, die waren halt so prominent und jeder hat sie gesehen und sie ging auf Social Media rum und dann wurde er auch mal so halb gebencht zwischendurch und dann kam er wieder zurück. Fair enough. Und wer halt sagt, mir ist die Steady Baseline wichtiger auf der Position als die Top-Momente, auch fair enough, gerade auf der Position. Aber ich finde, er gehört noch in diese Top 20 mit rein. Ich finde, das ist so ein Spieler, der vielleicht sogar ein bisschen schlechter gemacht wurde nach der vergangenen Saison, als er eigentlich war.
Kann gut sein, ich wurde auf jeden Fall angesteckt. Wo hast du Javarius Ward? Das ist nämlich ein Spieler, den ich niemals in Betracht gezogen hätte, der aber, also statistisch wirklich, also der hatte, sein letztes Jahr in San Francisco war halt nicht so gut, aber ansonsten auf einem wirklich hohen Niveau performt und letztes Jahr halt wenige Spiele gemacht hat, aber die sind halt auch gut.
Ist bei mir knapp außerhalb einfach, aber das hat mehr Medical-Gründe. Also ich meine, der hatte ja 3 Gehirnerschütterungen. Also ich glaube, das war ja so ein Thema und oft viel, also nicht oft viel Probleme, sondern der hat ja eher mit, ich weiß nicht, ob es Depressionen sind, aber mit anderen Dingen zu kämpfen gehabt. Das ist ja so der Grund, warum ich ihn jetzt für ein Ranking für kommende Saison.
Da habe ich es halt wirklich nur sportlich betrachtet.
Dahinter, genau. Aber ja, also sportlich auch in seinen Top-Jahren in San Francisco fand ich den mega. Richtig, richtig cooler Spieler. Großer, physischer Outside-Corner. Aber habe ich jetzt nicht in der Top 20 dabei.
Wie sieht denn jetzt unsere Konsens-Top 10 aus?
Also, die Konsens-Top 10. Natürlich auf 1 Surtain mit dem Konsensplatz 1. Dann haben wir einen schönen geteilten zweiten Platz mit Gonzalez und Witherspoon.
Ist es okay? Ja, finde ich auch gar nicht schlecht.
Finde ich auch okay. Dann haben wir Sauce Gardner auf der 4. Wir haben Derek Stingley auf der 5. Cooper DeJean auf der 6. Trent McDuffie auf 7. Geteilt mit Quinion Mitchell. Kamari Lassiter auf der 9. Und DJ Turner auf der 10. Es sei
da
denn,
ist er.
Okay, Moment, eine Sache müssen wir noch checken. Die haben wir jetzt noch nicht gecheckt.
Ja, keine Chance.
Wen hattest du auf 11? Nee, du hattest auf 11, hattest du schon gesagt.
Humphrey. Oder?
Wo hast du Joey Porter? Weil der
16.
ist meine 11. Okay, den habe ich dann einen Ticken höher. Dann macht der den DJ Turner-Take nicht kaputt.
Glück
weil
gehabt.
Der wäre noch bei mir, der war nah dran. Das ist einer von denen, die ich auch für 10 überlegt habe, weil ich finde, Porter hat sich da echt auch hochentwickelt.
Absolut. Für mich reicht es noch nicht. Dafür waren ein paar Jahre zu schlecht. Aber ja, Joey Porter ist einer, der da reingehört. Und dann gibt es für mich auch noch so ein paar Namen, wo wir schon Top-10-Level gesehen haben und jetzt teilweise mehrere Jahre nicht mehr. AJ Terrell, Jalon Johnson zum Beispiel. JC Horn wäre für mich eben auch so einer gewesen, der damit reinfällt.
Jamel Dean finde ich noch einen spannenden Kandidaten.
Den habe ich auf 14.
Den habe ich auf 13. Ja?
Der ist halt der Inbegriff von Konstanz.
Absolut.
Das ist crazy.
Und er hat auch wirklich, wirklich gute Zahlen gehabt. Ja. Ist er so ein bisschen jetzt nicht der Name, der, glaube ich, große Presse irgendwie kriegt oder so. Aber
völlig underrated.
Über super, genau, ich glaube auch echt underrated, über super viele Jahre, mega konstant. Also da habe ich die beiden Steelers-Cornerbacks jetzt, habe ich sehr nah beieinander.
Dann ist natürlich immer die Frage, was glauben wir, wen haben wir noch nicht in der eigenen Top 15, könnte es aber nächstes Jahr reinschaffen. Für mich eine relativ einfache Wahl.
Okay.
Weil ich habe es ja gesagt, es gibt viele Cornerbacks, die so ein starkes Jahr haben. Aber das dann zu bestätigen, das ist schwer. Dafür ist diese Position einfach zu volatil. Aber Noel Williams hatte bei den Chiefs eine so gute Rookie-Saison. Noch nichts für die Top 15 dieses Jahr. Für mich knapp außerhalb der Top 20.
War ja auch nicht genug. Also hat ja nicht genug gespielt einfach.
Genau. Deswegen so irgendwo knapp außerhalb der Top 20. Aber das war halt eine richtig gute Saison. Und wenn der die bestätigt, natürlich jetzt ohne Trent McDuffie, Mansoor Delane noch dazu geholt, aber wenn der diese Rookie-Saison bestätigen kann, oder zumindest das, was er eben gezeigt hat in dieser Saison in limitierten Snaps, dann kann ich mir vorstellen, dass der schon in die Top 15 mit reinschnuppert.
Okay, ich habe einen, der langweilige Take wäre und einen, der ein bisschen mutiger ist. Der langweilige ist Rick Woolen, den habe ich knapp draußen und der ist jetzt halt bei den Eagles. Der kommt in eine Defense, die schon sehr, sehr viel Qualität hat.
Ja.
Wo er vielleicht glänzen kann. Mal gucken.
Ja.
Der ein bisschen mehr Projection ist, ist für mich Will Johnson. Will Johnson, letztes Jahr richtig, richtig starke Flashes in der ersten Saisonhälfte gehabt. Und dann ein bisschen verletzt gewesen. Zweite Saisonhälfte, Cardinals. Zweite Saisonhälfte war dann schwächer auch. Er war aber wahrscheinlich auch nicht wirklich bei 100%. Und wenn du dir da aber auch so ein bisschen ein paar Stats anguckst, der war zum Beispiel, der war auf Platz 8 unter allen Cornerbacks in Forced Incompletion Rate, vor Quinion Mitchell, vor Pat Surtain. Der hatte 9 Pass-Breakups, obwohl der nicht die ganze Saison gespielt hat. Das war gleich auf mit Stingley und Surtain. Also die Momente waren da und die sportliche Qualität war ja bei ihm jetzt auch Pre-Draft nicht die Frage. Das war ja mehr so, bleibt der halt fit und so weiter. Wenn der fit bleibt, ich glaube, dann kann der auch so ein Breakout-Spieler nächstes Jahr werden. Ich habe ihn jetzt noch nicht in der Top 20, aber knapp dahinter. Also wenn wir eine Top 25 gemacht hätten, dann wäre er dabei gewesen. Und ich glaube, der könnte so einer sein, der so einen Sprung macht von irgendwie 22, was weiß ich, 21, 22, 23 auf 15.
Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Call. Den habe ich. Das wäre so einer, den ich auch vergessen hätte. Aber gut, dafür war die zweite Saisonhälfte zu schwach. Ja. Aber das wäre so ein Name, der mir durchgerutscht wäre. Und welcher Rookie könnte es direkt in Jahr 1 in die Top 15 schaffen? Ist nahezu unmöglich. Also da musst du schon.
Ja. Sauce Gardner Level, meinst du, ja.
Sauce Gardner wäre instant Top 5 gewesen, glaube ich, nach einem Jahr.
Kann gut sein, ja.
Oder zumindest Top 10.
Wobei, ehrlich gesagt, eigentlich haben wir es letztes Jahr doch ein paar Mal gesehen, oder? Also wenn wir sagen Top 15, wir hätten doch beide nach einem Jahr Quinion Mitchell und Cooper DeJean Top 15 gerankt.
Ja, okay. Aber das war auch. Ja, gut, das es ist krass. Möglich, aber das muss aber schon dann auch ein krasses Level sein.
Ja, das stimmt.
Also Mansoor Delane ist halt so der obvious Pick.
Genau, ist der logische Pick.
Von den Chiefs.
Ich glaube, das muss auch die erste Antwort sein. Auch hier wieder komplett mein Spielertyp.
Ja,
also die hatten wir beide super hoch, jetzt Pre-Draft. Da muss die Wahl sein. Ich finde ja die Frage interessanter, hast du noch einen zweiten, den du dir, oder eine Alternative, die du dir vorstellen
könntest? Bin die alle nochmal durchgegangen. Ich habe die dann ja, ich habe auch nur die Top-Spieler gescoutet, muss man fairerweise dazu sagen. Da sind halt viele auch nicht in die besten Umstände gekommen, ne?
Das ist halt leider echt so.
Von den top-gepickten Cornerbacks.
Ich bin ja super hoch bei Chris Johnson, der erste Rundenpick der Dolphins.
Ja.
Das ist halt die Frage, wie gut muss der sein in diesen Umständen, damit wir dann sagen Top 15? Und einen, den ich doch reinwerfen wollte, D'Angelo Pounce von den Jets, der halt stilistisch halt so diese Richtung Devon Witherspoon irgendwo ist. Also ich meine, der ist nochmal deutlich kleiner, deswegen ist ja auch die Frage, wo spielt der? Der hat Outside gespielt im College. Wie funktioniert das in der NFL? Aber halt diese Giftigkeit und diese Aggressivität hat. Und das könnte halt einfach so einer auch sein, der im College echt nicht viel zugelassen hat in Coverage und der dir halt vielleicht jetzt so diese Highlight-Plays gibt. Also wo du dann halt, okay, der geht halt am Montag viral, weil der einen Receiver irgendwie 4 Yards nach hinten gehauen hat oder sowas. Solche Sachen könnten halt mit Pounce dann auch kommen.
Gut, das würde ja für unser Ranking. Also wir gehen ja schon noch ein bisschen mehr ins Detail als ein paar Highlight-Plays.
Klar, aber eben um auf den Radar zu kommen.
Absolut. Sehr gut. Erstes Mal Cornerbacks gerankt. Mal sehen, was wir nächstes Jahr dann machen an dieser Stelle. Was wir jetzt die nächsten 2 Wochen machen, ist Sommerpause. Wir haben mehrere Wochen sogar.
Ich wollte es gerade sagen, wir machen 4 Wochen Sommerpause.
Für die WM.
Du hast noch so einen anderen Gig, den du bedienen musst. Genau. Nee, also Sommerpause kennt ihr ja eh. Wir haben es jetzt die letzten Jahre eigentlich immer irgendwo so 2 bis 3 Wochen gemacht. Dieses Jahr machen wir mal tatsächlich 4. Unter anderem geht es auch, weil die Saison sehr spät anfängt, die neue. Wir haben ja dieses Jahr den spätestmöglichen Zeitpunkt im September, an dem der NFL-Saison beginnen kann. Und dementsprechend gewinnen wir da eine Woche. Und ja, WM ist halt Ist jetzt auch nicht wenig Arbeit, schätze ich mal.
Ist nicht wenig Arbeit. Heute Abend geht's los.
Mhm.
Mit der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Wer sich dafür interessiert, was ich da so mache, schaut mal bei Calcio Berlin vorbei. Hin und wieder. Da werden wir auch ein paar Livestreams haben. Ich werde auch bei Magenta TV kommentieren. Mit Nico Heimer zusammen.
Oh.
England gegen Kroatien.
Nice.
Das ist, glaube ich, noch nirgends bekannt. Vielleicht habe ich es auch gespoilert. Vielleicht müssen wir es rausschneiden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es geheim ist. Da gibt es einiges zu tun. Deswegen 4 Wochen Pause. Aber wir hatten jetzt genug. Genug NFL. Wir atmen alle einmal durch.
Mhm.
Und gehen dann frisch gestärkt in die nächste Saison und dann natürlich auch in unsere Tour. Holt euch gerne Tickets für unsere Tour direkt vor der Saison. Gibt's bei Ticketmaster und soweit ich weiß jetzt auch ein paar bei Eventim.
Hm.
Oder bei Florida Touring auf der Homepage.
Ja,
ihr werdet es finden. Ansonsten
alles, wie ihr es gewohnt seid. Wir kommen da zurück mit Division Previews. Dann sind wir wirklich so richtig im Rhythmus für die neue Saison. Das wird alles ganz normal sein, wie gehabt. Und dann Prediction-Folge gibt's natürlich dann via Tour. Für alle, die dabei sind, freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und dann alle anderen hören es natürlich hier.
Ganz genau, eine Prediction-Folge wird wieder live veröffentlicht. Das war's für heute. Wir sehen uns und hören uns in 4 Wochen. Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.